D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist der 17. Februar. Die Freibadsaison ist eröffnet. Yippie! Bitte?
Wer hätte das gedacht?
Hey, Wahnsinn, oder? In Karlsruhe wurde heute in einem Freibad angebadet, wie es heißt. Das nur als kleines lustiges Thema am Rande. Wir telefonieren gleich kurz mit dem Chef des Schwimmbads und fragen, was soll denn das, im Februar sein Freibad aufmachen? Und dann spricht die Welt ja heute über die Trump-Pressekonferenz von gestern, bei der er immer weiter verbal auf die anwesenden Pressevertreter einprügelt. Rahel, es gibt da jetzt eine krasse verbale Reaktion drauf von Fox News.
Ja, der Fox News-Moderator Shepard Smith, der hat gesagt, ihm reicht es.
No, sir. We are not fools for asking this question and we demand to know the answer to this question. You owe this to the American people.
Er hat nach der PK von Trump gesagt, dass es überhaupt nicht geht, wie Trump die Medien behandelt und das von einem Moderator von einem Sender, den Trump ja eigentlich ganz gut findet.
Hört ihr gleich mehr. Und viele Freunde von mir haben heute Fotos aus Vollsperrungen, zuerst rund um Bonn und dann mittlerweile aus München gepostet. Das G20 Außenministertreffen in Bonn und dann die Münchner Sicherheitskonferenz. Nachdem beim NATO-Gipfel in Brüssel diese Woche ja auch schon mal über mehr Geld von den Europäern für Verteidigung und Rüstung gesprochen wurde, ging das jetzt gerade so weiter. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten gleich unter anderem auch über die Gegenstimmen, zum Beispiel von unserem Außenminister Sigmar Gabriel. Die Redaktionskonferenz am Freitag mit im Studio ist Rahel Klein.
Hallo.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Hi.
D-Radio Wissen.
Ha! Ach, angrillen im Februar, das kann ja jeder. Aber an Baden, also draußen im Freibad, richtig schön planschen. Hier ist D-Radio Wissen. Heute wurde um 10 Uhr im Karlsruher Sonnenbad angebadet. Bei freiem Eintritt und auch recht warmem Wasser. Es ist immer das erste Freibad in Deutschland, das öffnet. Den Startschuss fürs Anbaden hat der Chef der Karlsruher Bäderbetriebe persönlich gegeben, Oliver Sternagel. Sind Sie heute auch selbst ins Wasser gesprungen?
Nein, aber ich habe genau beobachtet, wie es die anderen machen.
Und wie machen es die anderen?
Ja, mit voller Freude und Elan.
Wie war das Wetter heute?
Wir hatten Glück. Also pünktlich um 10 Uhr kam tatsächlich die Sonne raus bei 7, 8 Grad. War wunderschön.
Und wie viele Leute waren dann da?
Boah, ich denke mal so 150.
Und alle sind ins Wasser?
Ich denke mal davon 100.
Und die 50 haben sich dann die erste Schwimmbadpommes des Jahres geholt?
Und ein Schwimmbadkrapfen.
Ah.
Ein Berliner.
Ah, aber ihr habt schon Pommes jetzt auch?
Ja, na klar. Gastronomie ist auf. Bockwurst, Pommes, Kaffee, Kuchen, alles da.
Da kurzer Zwischeneinschub. Warum schmecken Schwimmbadpommes denn so besonders gut?
Weil es irgendwie gelernt ist und weil das wie beim Fußballbesuch, man muss mal eine Bratwurst essen. So ist im Schwimmbad einfach eine Pommes.
So, nochmal zurück zu den Verrückten, die ins Wasser gesprungen sind. Ja. Die hatten alle Schlafanzüge an, habe ich in dem Video gesehen. Warum?
Ja. Naja, es ging im Prinzip, das Thema war, wir erwachen vom Winterschlaf und dann direkt mit dem Schlafanzug vom Erwachen ab ins Wasser.
Wie viel Grad hat das Wasser?
27 Grad, also draußen kalt, innen warm.
Es ist ja wirklich so ein Verein, der sich gegründet hat irgendwann und gesagt hat, ja, wir bezahlen jetzt erstmal dafür, dass das Wasser erwärmt wird und wir möglichst dann eben im Februar reinspringen können. Ne?
Genau so ist. Dieser Verein hat 650 Mitglieder. Und die Mitgliedsbeiträge werden tatsächlich dazu verwendet, oder zumindest ein Teil davon, uns zu unterstützen, a in den Kosten, aber auch dann in die Infrastruktur des Bades.
Wie wird das Wasser erwärmt?
Mit Fernwärme.
Die kommt von einem nahegelegenen Kraftwerk.
Wir haben ein Kraftwerk auf der Seite, Fernwärme. Früher haben wir es noch kostenlos bekommen, jetzt müssen wir leider dafür bezahlen. Also früher, vor 30 Jahren, waren wir noch froh, dass man die Energie wegbekommt. Das war auch ein Grund dafür, dass das Bad vor über 50 Jahren, meine ich, gebaut worden ist. Weil man eben diese Abwärme des Kraftwerkes nutzen wollte. Wie gesagt, aber heute ist ja eben Fernwärme auch leider kostenpflichtig.
Warum machen Sie das Anbaden im Februar jetzt immer noch?
Es ist zum einen Tradition. Zum anderen haben wir natürlich diesen Freundeskreis, der das gerne möchte. Und für die Karlsruhe ist es so ein liebgewordenes Kind. Und es erzeugt natürlich ein großes mediales Aufsehen.
Warum machen Sie denn dann überhaupt über den Winter zu?
Das ist eine sehr gute Frage. Zum einen müssen wir natürlich die Becken revidieren und auch die Technik. Ja, und dann sind es natürlich auch immer jeder Monat, wo man in einer ganz kalten Jahreszeit offen hat, sind natürlich die Kosten entsprechend höher wie in der wärmeren Jahreszeit.
Jetzt nochmal ganz ehrlich, also heute waren richtig viele Leute da. Mhm. Ab morgen, wie viel kommen denn da so täglich?
Also wir haben jeden Tag mehrere hundert.
Tatsächlich?
Ja, ja, tatsächlich.
Und dann im Sommer mehrere tausend?
So ist es. Im Sommer haben wir dann schon mal so 3.000, 4.000. Ist ja nicht ganz so großes Freibad wie die anderen Freibäder in Karlsruhe, aber doch entsprechend groß. Und wie gesagt, so ist halt immer die klassischen Schwimmer jetzt mehr. Und im Sommer sind dann natürlich, haben wir auch dann ein Kinderbecken, Kleinkinderbecken, Spielplatz. Also dann kommen dann auch noch mehr Familien.
Dann wünschen wir euch jetzt schon im Februar eine tolle Freibadsaison.
Vielen Dank.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Leute, wir müssen uns vor Augen halten, dieser Donald Trump ist noch nicht mal einen Monat im Amt, gefühlt aber seit Monaten bei der Anzahl an Schlagzeilen, für die er schon gesorgt hat. Seine Pressekonferenz gestern Abend, die war heute wieder ein Riesengesprächsthema. Trump hat amerikanische Medien wieder massivst angegriffen. Es reicht ihm jetzt nicht mehr, sie einfach nur noch Fake News zu nennen.
Just because of the attack of fake news and attacking our network, I just want to ask you, sir.
I'm changing it from fake news, though.
Doesn't that undermine...
Very fakeness.
I know, but aren't you...
Ja, noch lachen sie. Medien sind jetzt also very fake news. Auch ansonsten hat er wieder mal zu einem Rundumschlag ausgeholt, Rahel. Jetzt hat aber sogar ein Fox News Moderator gesagt, das reicht.
Ja, Fox News ist ja eigentlich so Trumps Lieblings-News-Sender, kann man sagen. Fox News gilt ja als erzkonservativer Sender. Und der Moderator Shepard Smith hat Trump jetzt wirklich öffentlich attackiert. Hat sich kurz nach der Pressekonferenz ziemlich in Rage geredet.
It's crazy what we're watching every day. It's absolutely crazy. He keeps repeating ridiculous throwaway lines that are not true at all.
Ja, also er regt sich extrem über Trump und seinen Umgang mit der Presse auf. Er sagt, nein, Sir, wir sind keine Trottel, nur weil wir Fragen stellen. Und damit zieht er sich vor allem auf eine Frage zu Russland. Die Reporter hatten Trump in der Pressekonferenz mit den Vorwürfen konfrontiert, dass sein Team im Wahlkampf Kontakt zu russischen Geheimdiensten gehabt haben soll. Und Trump hat dann wieder gesagt, ist alles nur Fake News oder eben very fake news. Er habe mit Russland überhaupt nichts zu tun und es wäre alles nur negative Berichterstattung. Und dann sagt Moderator Smith am Ende noch.
We have a right to know. We absolutely do. And that you call us fake news and put us down like children for asking these questions on behalf of the American people is inconsequential. The people deserve that answer, at very least.
Das war ja auch nicht die einzige Frage, die Trump nicht gepasst hat, ne?
Nee, er fand die Vorwürfe, dass in seiner Regierung jetzt Chaos ausgebrochen sei, natürlich überhaupt nicht witzig. Er meinte, sein Vorgänger habe ihm ein Chaos im Inland und im Ausland überlassen. Und Trump hat auch wieder einige ziemlich zweifelhafte und auch falsche Dinge behauptet. Er hat gesagt, dass seine Umfragewerte absolut durch die Decke gehen, dass er bei seinem Wahlsieg die meisten Wahlmänner seit Ronald Reagan gehabt hätte. Also insgesamt wieder eine ziemlich verwirrende und auch schockierende Pressekonferenz, kann man sagen.
Und das mit den Wahlmännern, das wurde auch sofort wieder widerlegt von einem Reporter und Trump hat gesagt, ich habe es aber so gehört. Es reicht ja, wenn Trump was gehört hat, dann...
Dann ist es auch so gewesen.
Donald Trump hat gestern eine denkwürdige Pressekonferenz gehalten, bezeichnet Medien jetzt als very fake news. Jetzt hat sich sogar ein Fox News Moderator öffentlich über Trump aufgeregt. Dankeschön, Rahel. Und gleich schalten wir hier in die Radio Wissen nach L.A. zu unserem Korrespondenten. In den USA war nämlich gerade der Day Without Immigrants, Einwanderer, sind einfach mal zu Hause geblieben, um zu verdeutlichen, was das eigentlich so mit dem Land macht, wenn niemand mehr die Regale in den Supermärkten einräumt oder den Kaffee zubereitet. Ob dieser Tag ohne Einwanderer ein Erfolg war, das hört ihr gleich hier bei uns.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gestern sind in den USA von der West- bis zur Ostküste viele, viele Diner, Coffeeshops oder auch Fastfood-Restaurants einfach geschlossen geblieben, mitten in der Woche. Grund dafür der Day Without Immigrants. Aus Protest gegen die Einwanderungspolitik des neuen Präsidenten Donald Trump sind ganz viele Einwanderer einfach zu Hause geblieben und haben sich auch für einen Tag aus dem amerikanischen Konsum verabschiedet und sich da extrem zurückgehalten. Und wir wollen jetzt einen Tag danach mit unserem Korrespondenten Wolfgang Stuflesser darüber sprechen, wie dieser Day Without Immigrants das öffentliche Leben Amerikas beeinflusst hat. Erstmal hallo Wolfgang.
Hi, hallo.
Welche Bereiche des öffentlichen Lebens waren denn gestern vom Day Without Immigrants betroffen?
Ja, Restaurants hast du ja schon angesprochen, da hatten wirklich Hunderte geschlossen, auch viele McDonald's-Filialen in den ganzen USA, aber auch höherpreisige Gourmet-Restaurants haben da mitgemacht. Manche hatten auch weniger einfach auf der Speisekarte oder sie haben die Einnahmen des ganzen Tages an ihre Mitarbeiter gespendet. Dann bei Baufirmen hat man es gemerkt, auf manchen Baustellen stand einfach einen Tag die Arbeit still. Natürlich Farmen, da sind die Erntehelfer und Farmarbeiter nicht erschienen und auch in Schulen, da sind die Schüler einfach nicht zum Unterricht gekommen und auch manche Lehrer nicht.
Wer hat sich denn da gestern als Einwanderer gesehen und wer als alteingesessener amerikanischer Bürger in einem der größten Einwanderungsländer der Welt schlechthin?
Ja, Donald Trumps Großeltern waren ja auch noch Einwanderer aus Deutschland. Ne?
Das stimmt,
ja. Also nach allem, was ich selbst erlebt und was ich an Berichten gehört und gesehen habe, hat der Protest tatsächlich alle Herkunftsländer oder viele zumindest vereinigt. Die Migranten verstehen sich natürlich auch als Amerikaner auf den Protestmärschen. Da wurden amerikanische Flaggen hochgehalten, die Menge hat USA, USA gerufen. Und es waren natürlich nicht nur Hispanics, also Leute aus Mexiko, Lateinamerika, sondern auch Iraner oder Europäer. José Andres zum Beispiel, der besitzt 5 Restaurants, auch in Washington D.C. Er ist selbst aus Spanien eingewandert, aber er beschäftigt natürlich auch viele Leute aus Mexiko. Und er hat im Interview mit dem Radiosender NPR hier gesagt, er sehe für die 11 Millionen undokumentierten Einwanderer im Land so eine Art Situation der neuen Sklaverei.
We are under a new form of slavery to a degree. We let them come in. We need them to work on the farms. We will not be able to be serving a salad at the Congress cafeteria if we didn't have many of those people working very often underpaid.
Er sagt, wir haben sie ins Land gelassen, wir brauchen sie als Erntearbeiter und wir könnten nicht mal in der Kantine vom US-Kongress einen Salat anbieten, wenn wir diese Leute nicht hätten, die im Grunde für zu geringe Löhne arbeiten.
Hm. Warst du denn persönlich auch von diesem Tag betroffen, dem Day Without Immigrants?
Ja, ich habe ein Kind in der ersten Klasse und am Abend vorher hatte ich diesen Anruf auf meinem AB.
All students and staff are encouraged and expected.
Also da heißt es quasi, bitte kommt morgen in die Schule, auch wenn ihr Migranten seid. Im Grunde genommen sind wir ja auch eine Migrantenfamilie als Deutsche. Also dass dann bitte das Kind doch trotzdem zum Unterricht kommen soll. Ansonsten habe ich hier nicht so viel davon mitbekommen. Ich habe natürlich auch viel im Büro einfach gestern noch gearbeitet. In den Läden oder Restaurants, wo ich war, da habe ich von dem Tag eigentlich nichts gemerkt. Aber ich weiß, dass auch in Los Angeles Läden und Restaurants geschlossen hatten.
Gibt es heute einen Tag danach denn hitzige Diskussionen, vielleicht auch in den sozialen Medien?
Oh ja, und natürlich auf Twitter geht's von beiden Seiten hoch her. Lehrer haben Fotos von leeren Klassenzimmern gepostet. Diejenigen, die den Tag kritisieren, sagen zum Beispiel, dass die Undokumentierten, also die man auch illegal nennt, dass die sich einfach nicht an die Regeln halten, während ja auch jedes Jahr 1 Million Menschen ganz legal amerikanische Staatsbürger werden. Aber diese Kritiker, die sagen zum Beispiel nicht, wie das denn mit Blick auf diese 11 Millionen hilft, die ja nun schon mal da sind und von denen die amerikanische Wirtschaft auch abhängig ist. Denen müsste man ja irgendeinen Weg in die legale Staatsbürgerschaft öffnen, aber das schafft der zerstrittene Kongress im Grunde genommen seit Jahren nicht. Die Gesetzesvorlagen, die liegen in den Schubladen.
Aber ist das nicht auch so ein Zeichen dafür, dass Einwanderer und die übrigen Einwohner Amerikas enger zusammenstehen, als Donald Trump wahrhaben will?
Ja, das ist schwer zu sagen. Da fehlen mir natürlich die verlässlichen Daten in diesem riesigen Land mit 300 Millionen Einwohnern. Ich glaube zum Beispiel hier in Kalifornien ist dieses Zusammenleben von Migranten und denen, die hier geboren sind, so sehr Alltag. Da war auch schon vorher kein großer Graben. Außer natürlich ein ökonomischer, weil gerade die Undokumentierten oft in Niedriglohnjobs arbeiten, als Tellerwäscher oder Gärtner. Ich sehe schon bei den Trump-Gegnern inzwischen die Tendenz, dass sie sich stärker organisieren. Sie sind quasi aus dem Hillary-Schlaf aufgewacht und gucken jetzt auch über Grenzen hinweg eben. Schwarze, ich habe zum Beispiel einen Protest gesehen von Muslimen, wo dann auch Juden und Christen mit dabei waren. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass die Trump-Befürworter durch diesen Tag ohne Immigranten in Scharen davon überzeugt worden wären, dass sie Trumps Einwanderungspolitik auf einmal in Frage stellen. Da sind die Fronten einfach weiter hart.
In D-Radio Wissen Wolfgang Stuflesser über den Day Without Immigrants, ein Protesttag gegen die Politik der Trump-Administration.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und sie beschäftigt nicht nur das Netz, sondern hat auch 2 Tage lang die G20-Außenminister beschäftigt bei ihrem Gipfel in Bonn. Der ist zu Ende gegangen und von dort aus geht es dann für viele heute auch gleich weiter nach München und zwar zur Münchner Sicherheitskonferenz. Dort steht auch wieder die USA und stehen deren Außenpolitikansichten im Vordergrund. Was uns mit der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet, das klären wir jetzt mit unserem Korri Klaus Remme in Bonn. Also Klaus, erstmal NATO-Treffen in Brüssel, dann G20 Außenminister, jetzt München und überall wird gefühlt das Gleiche erzählt. Nämlich die USA zahlt zu viel, die anderen zu wenig für Verteidigung. Geht das jetzt einfach so weiter?
Ja, man kann diesen Eindruck gewinnen, aber wichtig ist, dass wir entweder die Forderung oder aber die Verteidigung dieses Themas aus unterschiedlichen Warten präsentiert bekommen. Denn natürlich ist es etwas anderes, ob ein James Mattis oder ein Rex Tillerson, ein amerikanischer Außenminister, sagt, wir wollen mehr Geld von euch Europäern und ihr tut einfach nicht genug in diesem Bündnis. Oder aber ob sich ein deutscher Minister, ein Außenminister wie Sigmar Gabriel eben gegen diesen Vorwurf, zu wenig zu tun, verteidigt. Ganz deutlich ist das geworden. Die Konferenz, die ist ja jetzt gerade zu Ende gegangen und jetzt verlagert sich die Aufmerksamkeit nach München. Aber Sigmar Gabriel wollte doch zum Schluss von G20 etwas zu diesem Thema sagen.
Man darf nicht Sicherheits- und Friedenspolitik reduzieren auf die Höhe von Verteidigungsausgaben. Damit werden wir weder den Klimawandel bekämpfen, noch die Wassernot, noch die Armut, noch Krisen, die zu Gewalt und Auseinandersetzung führen. Die wichtige Botschaft hier der G20 war, dass Frieden und Entwicklungsperspektiven, dass das zwei Seiten der gleichen Medaille sind.
Man hört hier sehr schön zwei Aspekte, die in München vielleicht dann etwas kleiner geschrieben werden. Zum einen der G20-Hintergrund, nachhaltige Ziele, und zum anderen, dass hier ein sozialdemokratischer Deutscher spricht, einer, der sich auf gar keinen Fall auf Rüstung und auf Waffen allein reduzieren will.
So, und jetzt in München bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat erstmal Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine Rede gehalten, kurz zusammengefasst. Was war Ihre Kernaussage?
Es ist natürlich für uns Deutsche interessant, jetzt auf die Nuancen zu achten, denn wir stehen ja schließlich auch vor dem Wahlkampf und da wird möglicherweise dann doch interessanterweise die Frage gestellt, woher wollt ihr das Geld nehmen, wenn ihr vielleicht Milliarden mehr für das transatlantische Bündnis ausgeben wollt. Ursula von der Leyen hat zunächst einmal gesagt, wir müssen weg von einem sehr alten Reflex, an den wir uns gewöhnt haben, nämlich, wenn es ernst wird, uns wegzuducken und auf die Amerikaner zu vertrauen. Diese Zeiten sind vorbei, aber dann hat sie das Argument ein bisschen umgedreht und hat gesagt, Solidarität, Lastenverteilung und das Verhältnis der Amerikaner zu den Europäern ist nicht nur eine Frage von Euro und Cent, sondern es zeigt sich auch daran, ob man füreinander einsteht. Und da ist sie natürlich ein bisschen weg von der Lastenverteilung bei einem anderen strittigen Punkt, nämlich bei der Beistandsgarantie in der NATO und der Frage, ob die Amerikaner denn da zu ihren Versprechungen stehen.
Aber sind wir mal ehrlich, ohne die neue US-Regierung gäbe es wahrscheinlich diese Diskussion nicht in diesem großen Maße momentan. Der US-Verteidigungsminister James Mattis, der neue, ist auch da. Er hat direkt nach Ursula von der Leyen seine Rede gehalten. Was sagt er?
Heute relativ gehalten. Er hat eine kurze Rede gehalten im Vergleich zu der Rede von Ursula von der Leyen. Gefühlt hat er vielleicht, eine knappe Viertelstunde gesprochen. Und er war im Ton gemäßigt. Er hat sich für eine regelbasierte internationale Ordnung ausgesprochen. Vor wenigen Monaten hätten wir vielleicht gegähnt und hätten gesagt, nichts Neues. Ja, was soll er sonst sagen? Im Moment ist das natürlich ein hoffnungsvoller Satz, verglichen mit dem, was wir von Donald Trump hören. Nein, die Amerikaner, sie sind da, sie stellen ihre Forderungen, sie wollen mehr Geld. Die Deutschen sagen, wir wissen, dass wir mehr tun müssen, aber wir müssen das Bild etwas größer fassen. Es geht nicht nur hier um Milliarden.
Was ist denn mit den anderen Teilnehmern? Die Sicherheitskonferenz dauert noch bis Sonntag. Ganz ehrlich, werden da am Ende klare Aussagen, Vereinbarungen rauskommen oder geht es mehr um ein Meet and Greet?
Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Meet and Greet wäre mir zu unverbindlich. Vereinbarungen in dem Sinne können natürlich auf einer solchen Konferenz nicht geschlossen werden. Dies hier ist eine Diskussionsveranstaltung, die sich über Jahrzehnte bewährt hat, auf der auch schon sehr harte Diskussionen geführt wurden. Und ich kann mir vorstellen, da es wirklich um transatlantische Grundwerte geht und die Deutschen gerade unterstreichen wollen, das, was sie 2014 eben auch an gleicher Stelle angestoßen haben, nämlich mehr deutsche Verantwortung in der Welt. Diesen Tenor werden Sie jetzt noch einmal verstärken, diese Linie verlängern. Dafür ist München wichtig. Und was nun Menschen sagen werden, erfahrene Politiker wie John McCain, die als Kritiker von Donald Trump in den letzten Wochen und Monaten hervorgetreten sind, das werden wir uns anhören bis Sonntag. Ich erwarte lebendige Diskussionen.
Klaus Remme noch in Bonn vom G20-Außenministertreffen, dann gleich in München, wo heute die Sicherheitskonferenz gestartet ist. Da wird morgen der VIP, der Vice President Mike Pence, erwartet der USA. Und Kanzlerin Merkel spricht auch morgen. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Sie hoffen auf eine neue Chance in Europa. Rund 500 Menschen ist es heute gelungen, über den Hochsicherheitszaun, über die stark bewachte Grenze in die spanische Exklave Ceuta im Norden von Afrika zu kommen. Es gab viele Verletzte, auch verletzte Sicherheitskräfte, aber die Menschen auf der Flucht haben es geschafft, nach Spanien und damit in die EU zu kommen. 500, so viele waren es lange nicht mehr. Dabei finden solche kollektiven Aktionen regelmäßig statt. Unser D-Radio-Wissen-Reporter Christian Schmidt war vor 2 Jahren selbst in Ceuta. Christian, damit wir das alles mal besser verstehen und uns vorstellen können, kannst du uns mal eine Idee von dieser Stadt geben?
Zuerst mal ist es eine Stadt, die erstaunlich normal ist. Es ist eine lebendige Stadt, eine funktionierende Stadt mit rund 85.000 Einwohnern. Auch eine ziemlich touristische Stadt. Du hast Meer, hübsche Strände, es gibt eine schöne Kathedrale, eine beeindruckende Stadtmauer. Also dass nur ein paar Kilometer in Richtung Stadtgrenze solche Dramen stattfinden, das kriegst du absolut nicht mit.
Wo ist denn die Grenze? Wo sind die Grenzzäune?
Direkt eigentlich da, wo die Stadt aufhört, das ist auch dann die Grenze zu Marokko, zu Afrika. Und da bin ich einfach mit dem Linienbus hingefahren, das dauert so 10 Minuten. Und da ist dann plötzlich tatsächlich die Hölle los. Hauptsächlich, weil marokkanische Händlerinnen da zu Tausenden, wirklich zu Tausenden nach Ceuta kommen. Die kaufen ein, was sie tragen können, um es dann nach Finidak in Marokko zu schaffen und es da auf dem Markt zu verkaufen. Solche Sachen wie Pflegeprodukte, Windeln, alles, was in Marokko schwierig zu beschaffen ist. Und da gibt's dann so skurrile Abkommen zwischen Europa und Afrika. Die Frauen dürfen nur zu Fuß kommen, also kein Auto, kein Ziehwagen oder so irgendwas. Und sie dürfen nur so viel tragen, dass sie noch eine Hand frei haben. Das ist die Regel. Wer zu schwer bepackt ist, wird von der Polizei rausgezogen.
Und die gehen dann nach ihrem Einkauf abends wieder nach Hause?
Genau, also sie dürfen rein und raus nach Ceuta. Das ist Teil dieses Abkommens zwischen Ceuta und Marokko.
Das ist schon mal eine Seite des Wahnsinns. Der herrscht ja aber quasi nur zwischen Marokko und Spanien. Wo sind denn da jetzt die Flüchtlinge?
Direkt vor dieser Grenze, also auf der marokkanischen Seite. Die kommen meistens von überall südlich der Sahara, also Kamerun, Mali, dem Senegal, Guinea, Burkina Faso oder Lesotho. So arme und auch gefährliche Länder, dass viele Menschen eben dieses Risiko in Kauf nehmen, diese lange Reise anzutreten. Auch mit Schleppern, die ihnen einen Haufen Geld abknöpfen, um sie dann bis zur Grenze nach Ceuta zu bringen. Die Kollegen vom ARD Weltspiegel, die waren auch da und haben Flüchtlinge gefragt, warum sie diese Reise auf sich nehmen.
Es ist wirklich sehr schwierig. Eigentlich ist es fast ausgeschlossen, dort hinüberzukommen. Aber wenn du arm bist, musst du das Unmögliche versuchen.
Und so kommt es dann, dass gerne mal bis zu 30.000 Flüchtlinge in den Wäldern auf der marokkanischen Grenze in Zelten übernachten. Und da warten sie halt dann auf ihre Chance, rüberzukommen. Alleine hast du überhaupt keine Chance. Also werden dann eben solche Gruppenaktionen geplant wie heute Morgen. Das passiert ja regelmäßig, aber nicht so erfolgreich wie heute.
Donald Trump in den USA will ja eine Mauer an der Grenze zu Mexiko. In Ceuta, da reichen ein Zaun oder mehrere Zäune. Was sind das für Dinger?
Ja, es sind tatsächlich mehrere Grenzzäune, also mehrere hintereinander, 3 Stück, bis zu 6 Meter hoch mit Stacheldraht. Dieser Stacheldraht, der wurde übrigens 2006 mal auf Druck von Menschenrechtsorganisationen wieder abgebaut. Jetzt ist er wieder da, das habe ich auch gesehen. Und das Ganze wird dann bewacht von schwer bewaffneten Leuten von der spanischen Guardia Civil, die im Zweifelsfall dann auch schießen, zumindest mit Gummigeschossen.
Wenn es die Leute geschafft haben, diese Grenze zu überwinden, dann sind sie ja in der EU, in Europa. Haben die 500, die es jetzt geschafft haben, das jetzt erreicht, was sie sich erträumt haben?
Das kann man gar nicht so genau sagen. Die Chancen, dass sie dauerhaft in Europa bleiben dürfen, die sind wirklich sehr gering. Seit 2015 können die Behörden sogenannte heiße Abschiebungen durchführen. Das heißt, die Leute, die aufgegriffen werden, die können direkt wieder nach Marokko zurückgebracht werden, direkt an der Grenze, und dann war alles umsonst. Und wenn nicht, dann kommen die Flüchtlinge erstmal in Auffanglager. Dann haben sie 2 Möglichkeiten. Entweder sie beantragen Asyl, das kann klappen oder nicht. Oder seit die Zahl der Flüchtlinge tatsächlich so angestiegen ist, so stark, gibt es die Taktik, einfach kein Asyl zu beantragen. Dann kann es sein, dass man aufs spanische Festland geschickt wird, weil einfach diese Auffanglager überfüllt sind. Dann können die Flüchtlinge entweder weiterreisen oder sie arbeiten als Billigslöhner tatsächlich auf irgendwelchen Gemüseplantagen. Viel mehr wird nicht gehen, weil sie ja keine gültigen Papiere haben.
Heute Morgen haben es 500 Flüchtlinge geschafft, von Marokko nach Spanien zu kommen. Sie sind über den Zaun geklettert, mit dem sich Europa in der spanischen Exklave Ceuta von Afrika abgrenzt. Eine goldene Zukunft können sie nicht erwarten hier in der EU. Christian Schmidt war das, der selber schon mal da war.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist, man kann es nicht anders sagen, ein Transferknaller. Borussia Dortmund kauft ordentlich ein, mehrere 100.000 Euro für Rahel, nicht für einen Spieler, ne?
Nein, nein, nein. Der BVB zahlt 326.900 Euro für einen
Hügel. Es handelt sich nämlich um den berüchtigten Spionagehügel neben dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel. Und von diesem Hügel aus können Zuschauer problemlos das Training von den Spielern beobachten. Geheimtraining kannst du also knicken. Der Kauf ist wohl noch nicht ganz abgeschlossen, aber der BVB soll die Zusage haben, dass sie das Gelände, auf dem der Hügel steht, kaufen dürfen.
Und damit wollen sie dann verhindern, dass sie ausspioniert werden.
Genau, die haben in der Vergangenheit vieles versucht, um eben unliebsame Spione loszuwerden. Die haben Bäume um die Trainingsplätze gepflanzt, die haben sogar große Planen drumherum gespannt. Aber es hat alles nichts geholfen. Von diesem Spionagehügel konntest du trotzdem beobachten, wie die Spieler trainieren und welche krassen Techniken oder Taktiken gerade ausgearbeitet werden.
Und jetzt wollen sie den Hügel sperren, oder wie?
Also anscheinend haben sie schon angefangen, einen Zaun um das Grundstück herumzubauen. Und künftig sollen dann eben nur noch vom BVB autorisierte Leute das Grundstück betreten dürfen. Der BVB kann den Hügel aber nicht einfach irgendwie abtragen. Der dient nämlich als Lärmschutz für ein angrenzendes Wohngebiet. Deswegen wollte den Hügel wohl auch sonst niemand kaufen. Es gibt allerdings eine Bauverpflichtung für den Hügel. Man muss also irgendwas draufstellen oder draufbauen. Und jetzt sind natürlich alle gespannt, was der BVB auf diesen Hügel drauf macht.
Irgendwelche Ideen?
Ich weiß nicht. Ich hätte überlegt, eine Currywurstbude oder so, aber es darf natürlich nur für BVB-Leute sein. Oder eine gute Idee war heute von jemandem, ein Fernglas draufzustellen, aber in die andere Richtung. Nicht auf den Platz.
Oder so eine große Götze-Statue.
Eine große, aha.
Auf einer Bank sitzend, das ist sein Job, aus Bronze. Fände ich auch nicht schlecht.
Fändest du auch nicht schlecht. Wäre auch eine Überlegung wert, ja.
Der BVB ist ein problemlos. Der Verein kauft für mehr als 300.000 Euro den sogenannten Spionagehügel, von dem aus Zuschauer oder auch Presseleute das Training gern mal beobachten. Es ist quasi ein Grundstückstransfer in der ersten Fußball-Bundesliga. Rahel Klein hatte die Infos. Und ich frage mich, haben die noch nie was von Drohnen gehört? Da fliegt einer kurz mit so einer Drohne hoch und kann eh alles sehen.
Ach, Ralf. Ja.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt wird's ein bisschen gruselig. Facebook weiß ja ziemlich viel über uns. Ne? Wir können über die Einstellung natürlich einstellen, was wir mit wem teilen. Aber wer schon mal einen Ex-Freund gestalkt hat oder Kollegen oder alte Schulfreunde, der weiß, so ein Profil durchsuchen, da sieht man manchmal vielleicht so ein paar Fotos, mehr aber nicht, wenn man nicht befreundet ist. Aber ob die Ex-Freundin in der vergangenen Woche das Foto eines männlichen Singles geliked oder kommentiert hat, das war bisher nicht so einfach rauszufinden. Jetzt eben schon. Eine Seite namens StalkScan macht ihrem Namen alle Ehre. Stalken wird leichter, schneller und effektiver. Aber will man das als Facebook-Nutzer? Ina Plodroch hat StalkScan.com für uns mal getestet. Ina, wir beide kennen uns nicht. Wir haben uns eben zum ersten Mal gesehen in unserem Leben. Wir sind keine Facebook-Freunde. Ne? Nach dem StalkScan, was weißt du jetzt über mich?
Ja, ich bin so ein bisschen enttäuscht, weil ganz so viel weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich weiß, dass du beim SWR gearbeitet hast, dass du irgendwann mal in Istanbul warst, dass du 2013 mal ein Hundefoto kommentiert hast mit armes Hündelein, dass du Jan Böhmermann magst, Ronja von Rönne und dass du deinem Arbeitgeber auch mal ein Like schenkst. Aber sowas wirklich Privates, was mich dann mal interessiert hätte. Ne? Hast du eine Freundin? Ein Kind, wohnst du in Köln, außerhalb, wen wählst du? Hab ich jetzt nicht rausgefunden. Also du bist für mich als Person nicht greifbar geworden. Es war sehr viel, was da war, aber ja, heißt ja nicht, dass es für dich nicht vielleicht doch unangenehm ist, was ich jetzt so sage.
Achso, die beruflichen Sachen sind ja eh öffentlich. Ne? Insofern sind sie auch bei Facebook öffentlich. Dann kann das auch jeder sehen, was ich hier quatsche. Kann man dann auch vielleicht dann da sehen oder wenig interviewe. Das ist schon okay. Wie genau funktioniert das denn?
Also erstmal so zur Optik, die Seite stalkscan.com, die sieht so ziemlich oldschool aus. Es gibt nur dieses eine Feld, da kann ich dann die URL von zum Beispiel deinem Facebook-Profil eingeben, also reinkopieren. Und dann war ich erstmal ein bisschen überfordert, weil ich dachte, naja, da habe ich dann diese Liste, da steht dann so ein bisschen ausgewertet, wer du bist, was man da sieht. Aber das ist so ein bisschen, als sitzt man wie ein Sozialwissenschaftler vor einem statistischen Datensatz. Und dann muss man da Parameter eingeben. Und da kann man auswählen Zeitraum, Geschlecht, Alter, Beziehungsstatus. Also zum Beispiel, welche Fotos von Frauen mit 26 Jahren, die Single sind, hast du im Jahr 2014 eigentlich geliked?
Okay, habe ich.
Nee. Ich glaube, keiner gibt seinen Beziehungsstatus an oder nur sehr wenige, war mein Eindruck. Single schreibt keiner so gerne.
Und du kannst das alles unabhängig von meinen Privatsphäre-Einstellungen sehen?
Nee, ich sehe schon nur, was du mir auch erlaubst zu sehen. Also wie du deine Einstellung gewählt hast, aber wenn du irgendwo drauf markiert wurdest, das kann ich, wenn du das so eingestellt hast, doch irgendwie sehen. Und es ist ja auch so, es ist gar nicht so leicht, den Überblick zu bewahren. Was habe ich jetzt eigentlich wem erlaubt? Freunden von mir, dass die Fotos von mir sehen oder Freunden von Freunden? Darf man mich markieren oder nicht? Ich weiß es bei mir gar nicht.
Das klingt doch alles irgendwie ziemlich beängstigend. Stalken quasi leicht gemacht. Wer programmiert so eine Seite?
Ja, das war der Belgier Inti de Keuclerc, der steckt dahinter und der bezeichnet sich selbst als ethischen Hacker. Das sagte der Website Motherboard und der will damit zeigen, was Facebook-Nutzer eigentlich alles über sich preisgeben. Und der hat das jetzt nicht etwa Facebook gehackt und einfach all die Daten gesammelt und dann preisgegeben, sondern der arbeitet eigentlich mit einer Funktion, die es schon seit 2013 bei Facebook gibt, nämlich Graph Search, allerdings nur bei der englischen Version. Und damit konnte man dieses super detaillierte Stalken auch schon machen. Kann man auch heute noch, aber das propagiert Facebook jetzt nicht total, sondern ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Er arbeitet jetzt damit und will damit so eine Art Protest machen und auffordern, so guckt euch doch mal an, was gebt ihr da eigentlich alles leichtfertig im Netzpreis?
Und du hast es gemacht, also du hast auch mal geschaut, wie es bei dir so aussieht, oder?
Ja, und ich bin fast umgefallen. Da war erst so ein Foto von vor 8 Jahren im Urlaub, was irgendeine Bekannte von mir wohl mal da reingestellt hat, von mir auch. Das hatte ich dann mal geliked, aber natürlich völlig vergessen. Das war noch aus so einer Zeit, 2009, als Facebook, da hat man das so als privates Fotoalbum ja eigentlich auch genutzt. Da haben dann eine Freundin von mir hat da zum Beispiel gepostet, hier, guck mal meine neuen Socken. Das würde ja heute auch keiner mehr machen, zum Beispiel in meiner Facebook-Blase.
Jetzt ich würde es liken.
Ja, also die Bilder, die ich gefunden habe, die können zwar auch nur Freunde von mir sehen, aber bei 400 Facebook-Freunden, so eng bin ich natürlich mit allen nicht befreundet. Also ob die das wirklich alle sehen sollen, lieber nicht.
Also wenn ihr es selbst mal ausprobieren wollt, stalkscan.com und am besten dann irgendwie mit einem Profil einwählen, wo ihr euch nicht kennt. Also quasi ein anderes Profil.
Ich nehme jetzt gleich da eins.
Genau. Dann funktioniert es am allerbesten, weil man muss nämlich bei Facebook eingeloggt sein, um Stalkscan zu benutzen. Und ja, das macht natürlich keinen Sinn. Ne? Sonst. Dankeschön, Ina. Das war sehr aufschlussreich, auch über mich. Wobei ich bin ein bisschen stolz, dass man nicht so viel über mich sieht. Tagsüber hört ihr immer unsere Wissensnachrichten und zwar schon ab morgens, den ganzen Tag über, immer so gegen 15:45 am Abend bei uns spannende Meldungen daraus.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Ob wir Rechts- oder Linkshänder werden, das entscheidet sich schon, wenn wir noch gar nicht geboren sind. Biopsychologen der Ruhr-Uni Bochum und aus den Niederlanden und Südafrika schreiben, dass schon im Mutterleib das Rückenmark asymmetrisch ist. Bestimmte Gene sind im linken und im rechten Rückenmark unterschiedlich aktiv. Diesen Rechts-Links-Unterschied haben die Wissenschaftler schon ab der 8. Schwangerschaftswoche bei Embryonen beobachten können. Andere Studien haben gezeigt, dass die Embryonen schon zu diesem Zeitpunkt asymmetrische Handbewegungen machen. Bisher gingen Wissenschaftler davon aus, dass man Rechts- oder Linkshänder wird, weil es unterschiedliche Genaktivität in den beiden Gehirnhälften gibt. Dass stattdessen das Rückenmark verantwortlich sein könnte, ist neu. Seit 2015 forschen Biologen in den USA an der Auferstehung des Wollhaar-Mammuts. Das ist vor etwa 4000 Jahren ausgestorben. In 2 Jahren wollen die Forscher soweit sein, einen Mammutfötus im Labor zu erzeugen. Von diesem Ziel haben sie unter anderem Journalisten vom britischen Guardian erzählt. Demnach setzen die Wissenschaftler für ihr Projekt auf die Zellen von asiatischen Elefanten. Das sind die nächsten noch lebenden Verwandten der Mammuts. In das Erbgut der Elefanten haben die Forscher nach eigenen Angaben mehrere manipulierte Gene eingeschleust, die auch bei den Mammuts vorkamen. Bis jetzt haben diese Manipulationen aber nur an einzelnen Zellen funktioniert. Ein lebender Embryo ist das nächste Ziel. Die Wissenschaftler wollen anschließend das Tier in einer künstlichen Gebärmutter heranwachsen lassen. Langfristig hoffen sie unter anderem, dass der asiatische Elefant vorm Aussterben bewahrt wird, indem sein Erbgut im rekonstruierten Mammut weiterlebt. Schnaps an der Uni kann man vielleicht manchmal gut gebrauchen. Bei Lehramtsstudenten der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt steht Schnapsbrennen jetzt offiziell auf dem Lehrplan. Der Donaukurier berichtet, dass sich die Uni ein Brennrecht beim Zoll gesichert hat. Pro Jahr darf der Fachbereich Biologie jetzt 50 Liter Schnaps herstellen. Das Ganze dient offiziell natürlich nur zu Lehrzwecken. Den Studenten soll, Zitat, Wertschätzung und Achtsamkeit vor der Schöpfung durch das Schnapsbrennen beigebracht werden. Die Leiterin der Bioabteilung will Lehramtsstudenten zeigen, wie mit natürlichen Rohstoffen umgegangen werden kann. Der Donaukurier schreibt, dass letztes Jahr etwa 200 Kilo Obst aus Uninähe für den Schnaps geerntet wurden. Die fertigen Flaschen sollen dann als Gastgeschenk verteilt werden. Für den Verkauf reicht die Menge wahrscheinlich nicht.
D-Radio Wissen.
Muslime In Italien, das ist noch relativ ein junges Phänomen und bei der Integration dieser Menschen will Italien aus den Fehlern anderer Länder lernen. Wer nämlich übers Mittelmeer vom afrikanischen Kontinent nach Europa rüber will, der landet nun mal in der Regel in Italien. Und da auch einige der Migranten aus Afrika Muslime sind, gibt es mittlerweile auch im katholischen Italien fast 2 Millionen Menschen muslimischen Glaubens. Sie machen rund 3% der Bevölkerung aus. Zum Vergleich, in Deutschland sind es rund 5,5%. In Italien will man jetzt aber Fehler vermeiden, die zum Beispiel in Deutschland, in Frankreich oder auch in Belgien gemacht wurden. Man will keinen ghettoisierten Islam, wie es heißt. Der Innenminister hat deswegen lange mit Spitzenvertretern von 9 islamischen Verbänden verhandelt, darüber, wie ein italienischer Islam aussehen könnte. Jan-Christoph Kitzler in Rom, wie denn?
Naja, erstmal, dass man auf dem Weg zum Dialog ist, das gilt schon mal als großer Fortschritt. Und dieser Pakt, den man jetzt geschlossen hat, das ist eine Sache, die vor allem vom Innenminister, von Herrn Minniti, als großer Fortschritt angesehen wird. Der enthält sozusagen zwei Seiten. Das eine ist sozusagen die Verpflichtung der Vertreter der muslimischen Gemeinschaften, zum Beispiel sich darum zu bemühen, dass es in Italien auch eine Imam-Ausbildung auf italienischem Boden gibt. Bisher kommen auch in Italien viele eben aus dem Ausland, aus Ägypten, aus Saudi-Arabien und so weiter, wie man das auch aus Deutschland kennt. Und man möchte jetzt auch hier, wie in Deutschland, eine eigene Imam-Ausbildung in Italien haben. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel ein sehr umstrittener, nämlich die Frage der Gebetsorte. Also da sollen sich die Muslime verpflichten, ihre Gebetsorte in Ordnung zu bringen. Das ist ein Punkt, an dem sich heftige Kritik entzündet. Und das andere ist eben, dass man sozusagen weitermachen will auf dem Weg zum Dialog, dass man versuchen will, Fehler zu vermeiden, die in anderen Ländern gemacht wurden. Man will ausdrücklich eben keine Ghettobildung. Man will die muslimischen Gemeinschaften nicht sich selbst überlassen und auf jeden Fall verhindern, dass es zu einer Art Ghettobildung kommt, wie das ja in Teilen in Deutschland passiert ist zeitweise, wie es in Belgien und in Frankreich passiert ist. Man hofft darauf, dass man so eine Art Islam al-Italiana, also eine italienische Variante des Islam, schaffen kann. Man hofft auch darauf, dass zum Beispiel das Freitagsgebet auf Italienisch stattfindet und nicht auf Arabisch. Hier an der Moschee in Rom wird das schon gemacht, aber das hängt natürlich immer davon ab, welcher Imam da gerade ist, ob das einer ist, der Italienisch kann oder nicht. Italien will von den Fehlern, die in anderen Ländern gemacht wurden, lernen und dann durch dieser Pakt.
Du hast es schon angesprochen, nicht alle Muslime sind glücklich in Italien über dieses Abkommen. Warum? Welche Probleme gibt's?
Also ein Problem ist natürlich das, was man auch aus Deutschland kennt, dass die Vertreter der Muslime nicht mit einer Stimme sprechen. Da gibt es dann natürlich Verbände, die sich mit anderen wiederum nicht grün sind. Das ist ja keine Religion, die wie die katholische organisiert ist, dass es da irgendwie einen Papst gibt, sondern es gibt verschiedene Autoritäten und eben auch verschiedene nationale Prägungen dieser Region und entsprechend auch Verbände, die ganz, ganz schwer manchmal auch an einem Tisch zusammensitzen können. Das ist ein großes Problem. Dann ist natürlich ein sehr umstrittener Punkt die Frage der Gebetsorte. Es gibt in Italien vielleicht eine Handvoll offizieller Moscheen, zum Beispiel hier in Rom, die große am Rand der Stadt. Das ist eine der größten Moscheen in Europa. Aber es gibt halt vor allem aber auch sehr, sehr viele nicht offizielle Gebetsräume. Das sind so Keller-Hinterhofmoscheen, würde man bei uns sagen. Das sind Orte, die nicht offiziell mit dem Gesetz d'accord sind. Und wenn jetzt sozusagen die muslimischen Gemeinschaften verpflichtet werden, diese Orte in Ordnung zu bringen, was baurechtliche und Nutzungsfragen angeht, dann ist das ein bisschen ein Hohn, weil es natürlich in vielen Regionen Italiens eine Politik der Verhinderung gibt. Da wird verhindert, dass man diese Gebetsorte einrichtet, dass Moscheen legalisiert und offiziell werden. Da steht wirklich ein großer Gegenwind den muslimischen Gemeinschaften entgegen. Und insofern wird dieser Punkt sehr, sehr heftig kritisiert. Italien tut zu wenig, um die muslimischen Gemeinschaften zum Teil der Gesellschaft werden zu lassen, eben auch mit offiziellen Kultorten, wie sie auch in der Verfassung übrigens ein Grundrecht sind. Und das wird eben kritisiert. Deswegen lehnen manche islamischen Verbände diesen Pakt ab und haben gar nicht daran teilgenommen an der Verhandlung.
Wenn ich das richtig verstanden habe, können die Italiener aussuchen, in welche Kirche sie ihre Kirchensteuer einzahlen, aber bei islamischen Verbänden geht das irgendwie nicht, richtig?
Genau, das ist so. Es gibt hier einen Teil der Steuer, das sind genau 8 Promille, die man eben entscheiden kann, welcher Religionsgemeinschaft man das geben will, oder wenn man es keiner Religionsgemeinschaft geben will, kann man es auch dem Staat geben. Da sind 11 Religionsgemeinschaften dabei, natürlich die katholische Kirche, auch die evangelische Kirche, interessanterweise auch 2 buddhistische Gruppierungen. Regierung, aber eben keine islamischen Vertreter sind dabei, keine islamischen Religionsgemeinschaften. Das empfindet man als Diskriminierung. Dieser Punkt ist in dem Pakt gar nicht angesprochen worden, der wird überhaupt nicht berührt. Und das finden natürlich Vertreter dieser Organisationen, die sich da Gleichberechtigung wünschen mit anderen Religionsgemeinschaften, einen Schlag ins Gesicht.
Jan Christoph Kitzler in Rom über den Islam all'Italiana. Wie ein Land die gestiegene Zahl der Muslime zum Anlass nimmt, von vornherein bestimmte Regeln festzulegen, damit hoffentlich die Integration gelingt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Rahel, als ich klein war, ne, habe ich viel mit Lego gespielt.
Ich auch.
Ja, Lego ist toll. Viel gebaut, Häuser gebaut, Straßen, Züge gebaut. Und ich hatte mal so einen Chemiebaukasten und einen Elektrobaukasten. Da habe ich mir was gebaut mit dem Elektrobaukasten?
Weiß nicht.
Ein Radio.
Oh.
Ein Radio gebaut, tatsächlich, als kleiner Junge. Heutzutage, da reicht das natürlich nicht mehr. Da wollen die Kinder mehr haben. Zum Beispiel Puppen, die sprechen können, die dir sogar Fragen beantworten können, so wie Siri. Und Rahel, eine von diesen Puppen wurde jetzt in Deutschland verboten.
Ja, die Bundesnetzagentur fordert Eltern auf, die sprechende Puppe Kayla zu zerstören. Der Grund, die Puppe hat ein Mikrofon und eine Funkverbindung, die ist aber völlig ungesichert. Und ohne dass die Eltern es wissen, können Gespräche der Kinder aufgenommen und weitergeleitet werden. Und die Bundesnetzagentur sagt zum Beispiel, ja, Unternehmen könnten Kinder oder Eltern individuell mit Werbung anquatschen oder die Gespräche könnten theoretisch auch abgehört werden. Du kannst Kayla nämlich mit Bluetooth mit deinem Smartphone verbinden. Und wenn du sie dann zum Beispiel fragst, wie wird das Wetter morgen, dann sucht sie im Internet nach der Antwort. Und jetzt ist eben Kayla als getarnte Abhöranlage eingestuft worden. Und die sind laut Telekommunikationsgesetz in Deutschland verboten. Du darfst sie weder kaufen, aber sogar auch nicht besitzen.
Und wenn ich jetzt so eine Puppe zu Hause hätte, was ich natürlich nicht habe, dann werfe ich die in den Müll oder was?
Nein, du sollst sie wirklich vernichten. Wow. Und auch nicht an den Verkäufer zurückschicken. Bundesnetzagentur sagt auch, wenn du sicher nachweisen willst, dann kannst du sogar einen Vernichtungsnachweis dir holen. Da kannst du zu einer Abfallwirtschaftsstation gehen, da kannst du die Puppe dann zerstören lassen, dann bekommst du den Nachweis davon. Du kannst aber auch ein Foto an die Bundesnetzagentur schicken und auf dem muss dann zu sehen sein, dass das Gerät wirklich nicht mehr funktionstüchtig ist. Allerdings hat die Bundesnetzagentur auch gesagt, dass sie bisher nicht beabsichtigt, nach Käufern oder Besitzern zu suchen und das dann zu überprüfen. Also alles nicht so tragisch. Sie geht davon aus, dass die Eltern wirklich eigenverantwortlich die Puppen zerstören und aus dem Verkehr ziehen. Und die haben auch alle Verkaufsstellen angeschrieben, dass sie die Puppen aus dem Sortiment nehmen.
Geld zurück gibt es aber dann wahrscheinlich nicht, wenn ich die dann selbst zerstöre.
Wahrscheinlich eher nicht.
Die Puppe gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Wieso kommt das Verbot erst jetzt?
Also diese Puppe wird schon wirklich seit ein paar Jahren von dem US-Spielzeughersteller Genesis Toys produziert. Und Kayla landete sogar 2014 in Deutschland unter den Top 10 der Spielzeuge des Jahres.
Wow, okay.
Und dann hat sich irgendwann aber ein Student an der Uni des Saarlandes mit dieser Puppe in einer Rechtsprüfung beschäftigt. Und er hat dabei eben herausgefunden, dass Kayla extreme Sicherheitsmängel aufweist, der dann dieses Rechtsgutachten bei der Netzagentur eingereicht und daraufhin wurde die Puppe jetzt eben verboten.
Baby Girl sagt dir nichts, ne?
Nein.
Baby Girl.
Baby Born.
Baby Born gibt es bei dir, ja.
Baby
Girl ist auch nur eine fiktive Puppe in Momo. Gab es ja. Baby Girl, die sprechende Puppe, kennst du nicht. Hast nicht Momo gelesen?
Ja, tut mir leid.
Mein Gott, die Bundesnetzagentur fordert Eltern dazu auf, die Spielzeugpuppe Kayla zu vernichten. Der Grund, sie hat eine ungesicherte Funkverbindung.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass so ein Hilferuf mal aus China kommt. Hier ist die Radio Wissen. In China Kinder kriegen, das ist ja so eine Sache, ne? Selbst entscheiden, das geht irgendwie nicht. Viele Kinder sind einfach halt auf die Welt gekommen in der Zeit, als es nur die Ein-Baby-Politik gab, die Ein-Kind-Politik. Und darüber bestimmt eben der Staat, wie viele und wer da überhaupt ein Kind kriegen darf. China ist mit rund 1,4 Milliarden Menschen das bevölkerungsreichste Land der Erde. Deswegen hatte die Regierung in den 80er Jahren diese Ein-Kind-Politik eingeführt. Und vor gut einem Jahr wurde die gelockert. Es wurde auch auf Zwei-Kind-Politik umgestellt, denn die Bevölkerung wird im Schnitt zu alt. Vor kurzem gab es jetzt neue Zahlen. In China wurden 2016 rund 8% mehr Babys geboren als im Vorjahr. Das war die höchste Geburtenrate seit 17 Jahren. Professor Felix Wemheuer vom Institut für moderne China-Studien der Kölner Uni. Sind mit der höheren Geburtenrate jetzt die Probleme in China gelöst?
Ja, ich glaube, diese Erhöhung der Geburtenraten liegt noch unterhalb der Erwartung der Regierung. Weil 2015 ist ja die Ein-Kind-Politik aufgehoben worden Und argumentiert hat man unter anderem damit, dass sie jetzt nicht mehr nötig wäre und China also ein Problem mit der Überalterung der Bevölkerung bekommt, aber auch ein massives Problem mit dem Geschlechterungleichgewicht hat, weil es sind ja durch die Ein-Kind-Politik gezielt, vor allen Dingen im ländlichen China, weibliche Föten abgetrieben worden und es gibt also einen großen Männerüberschuss und die Regierung hat also mittlerweile erkannt, dass also China vor großen demografischen Problemen stehen wird, wenn sich die Geburtenrate nicht wieder erhöht.
Und müsste man da nicht mal generell darüber nachdenken, ob staatlich verordnete Geburtenplanung überhaupt so sinnvoll ist, auch wenn sie jetzt Zweikindpolitik haben, das vielleicht einfach komplett sein lassen?
Ja, ich glaube, da käme die Partei auch in ideologische Rechtfertigungsprobleme. Weil sie hat ja der chinesischen Bevölkerung also seit 1980 30 Jahre lang erzählt, die Nation wird untergehen und die Modernisierung Chinas wird scheitern, wenn man nicht diese Ein-Kind-Politik durchsetzt. Und jetzt also zu sagen, ja, Geburtenplanung ist überhaupt nicht mehr nötig und jeder kann so viele Kinder haben, wie er will, würde also doch dann schwer zu rechtfertigen sein. Außerdem darf man nicht unterschätzen, dass um diese Geburtenplanung also ein riesiger Apparat entstanden ist, von der zentralen Ebene bis auf die letzten Dörfer. Und diese Bürokratie wäre natürlich dann mit einem Schlag komplett überflüssig. Und das wäre natürlich kein einfacher Schritt.
Die Bürokratie war dafür da, um das durchzusetzen, dass tatsächlich nur ein Kind pro Familie am Ende übrig bleibt. Was passiert denn mit Schwangeren, die keine Geburtserlaubnis haben?
Nein, generell muss man ja sagen, ist es ja in dem ländlichen China gescheitert, die Ein-Kind-Politik durchzusetzen. Dort musste die Partei in den meisten Regionen schon in den 80er Jahren Zugeständnisse machen, dass wenn also das erste Kind ein Mädchen ist, dass die Bauern dann noch einen zweiten Versuch haben, sozusagen einen Jungen zu kriegen. Und viele Bauern haben immer noch zwei oder drei Kinder. Durchgesetzt werden konnte die Politik eigentlich nur in den Städten. Und vor allen Dingen deswegen, weil große Teile der Stadtbevölkerung für den Staat gearbeitet haben und immer noch für den Staat auch arbeiten. Und man damit sozusagen bei Verstoß gegen die Regeln mit Entlassung oder Ausweisung aus den staatlichen Wohnheimen und so weiter drohen konnte. Man muss aber sagen, dass auch nach der Zeit also die Stadtbevölkerung das auch mehr oder weniger akzeptiert hat. Vor allen Dingen auch deswegen, weil es sehr teuer ist in China, Kinder großzuziehen und die Ausbildung zu finanzieren. Ja. Zurück zu der Frage, wie man das auch weiter durchgesetzt hat. Also in den 80er, 90er Jahren hat man das oft durch ja sehr gewalttätige Maßnahmen gemacht, auch zum Beispiel durch Zwangsabtreibung und Zwangssterilisierung. Sagen wir mal, seit den letzten Jahrzehnten macht man es in erster Linie auch mit Geldstrafen. Wenn beim außerplanmäßigen Kind können die Strafen also bis zu einem Jahreseinkommen betragen.
Woher kam denn die Idee eigentlich ursprünglicherweise in den 80ern?
Ja, also man muss sagen, dass damals so ein bisschen die Wahrnehmung gab, dass eine Bevölkerungsbombe tickt. Also so hieß das zum Teil auch in westlichen Diskursen. Und China hatte natürlich das Problem, dass nach 1949 die Bevölkerung so angewachsen war und man über 1 Milliarde Menschen hatte. Und die Führung unter Deng Xiaoping, die dann die Reform durchgeführt hat, hatte die Wahrnehmung, wenn man diesen Bevölkerungswachstum nicht stoppt, dann scheitert auch die ökonomische Modernisierung Chinas, weil sozusagen der Bevölkerungswachstum dann immer den ökonomischen Wachstum auffressen und torpedieren wird.
In die Radio Wissen Felix Wemheuer von der Uni Köln. Er hat dort den Lehrstuhl Moderne China-Studien im ostasiatischen Seminar. Wir haben über die Geburtenrate in China gesprochen. Dort erhöht sich stetig das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Und das war die Redaktionskonferenz
Jawohl.
Am Freitagabend mit Rahel Klein.
Tschüss.
Dankeschön für die Woche.
Schönes Wochenende.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Bye-bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.